ja, Anteilnahme daran haben. Aber auch bitte nicht in Watte packen, weil die Patienten werden ganz viel von anderen Leuten vielleicht in Watte gepackt, was aber dann auch mal nach hinten losgehen kann, weil keiner mehr wirklich das Gefühl hat, man wird ernst genommen. Ich mache das eher so mit der Drehtür aus unten. Wenn ich da durchgehe, das ist wie der Filter. Wenn ich da durch bin, dann bleibt das, was bei der Arbeit ist, hier. Und wenn ich nach Hause gehe, gehe ich nach Hause und umgekehrt genauso. Und man muss sich so ein bisschen eine eigene Strategie dafür entwickeln, wie man damit umgeht.
Herzlich willkommen zu Krebs und jetzt, einem Podcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler.
Auch von mir ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes. Und wir informieren Sie hier ja über die verschiedenen Krebsarten, über Früherkennung, über Vorsorge. Wir informieren über mögliche Therapieformen, Operationsverfahren und unterstützende Therapien in der Krebsbehandlung. Und eine ganz wichtige Rolle spielt auch die Pflege und Betreuung von Krebspatientinnen und Patienten. Und dazu begrüße ich heute Malte Fox. Er ist Pflegeexperte Onkologie. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Sie sind Pflegeexperte Onkologie, das heißt aber, Sie sind auch eine Pflegefachkraft, also Sie arbeiten auf der Station auch.
Ja, richtig.
Bevor wir mal so gucken, was Sie besonders macht, erstmal, was gehört so zu Ihrer Arbeit, was eigentlich alle Pflegekräfte auch ganz normal machen?
Kommunikation, Pflege, allgemein Medikamente verabreichen, Gespräche führen, Untersuchungen vorbereiten, nachbereiten, ja.
Also wie wir so kennen und dann auch Blutdruck messen und
genau,
so wie das
genau
ist, wenn man halt auf Station ist und dann erstmal alles abgecheckt wird, ja, ob es in Ordnung ist.
Genau, richtig.
Jetzt sind Sie aber eine besondere Pflegefachkraft. Was sind denn so Ihre Zusatzaufgaben?
Zusatzaufgaben sind jetzt hier im SAH, dass ich eine beratende Tätigkeit habe. Ich bin wirklich dafür da, dass ich zu den Patienten und Angehörigen gehe, mit denen über die Therapien spreche, ganz einfach gesagt nur, also informiere, keine Aufklärung mache, wie das der Arzt macht, aber halt schon mal darüber spreche, was ist denn, wenn Übelkeit auftritt? Was gibt es denn an Möglichkeiten, was ich selber ohne Medikamente da tun kann oder wie ich reagieren muss, wenn es gar nicht mehr geht zu Hause und ich wirklich ins Krankenhaus kommen muss? Aber auch, was so drumherum die Erkrankung bedeutet, was bedeutet das, krebskrank zu sein? Was bedeutet das für Angehörige, auch Familienmitglieder? Und wo kann ich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle an andere Kollegen vermitteln, sei es den Sozialdienst, einer Pflegeberatung, einer psychoonkologischen Mitbetreuung, der Physiotherapie etc. pp.
Also haben wir ja schon viele Stichworte, auf die wir gleich dann wahrscheinlich besser auch nochmal in Ruhe eingehen können. Sie arbeiten ja nicht fest dann auf einer Station, sondern ich nehme mal an, dann auch verschiedenen Stationen,
ja,
wo auch Krebserkrankte,
ja,
liegen, oder wie sieht das aus?
Genau, ich bin nicht nur fest auf einer Station tätig, sondern auf mehreren Stationsbereichen. Die momentan im SAH dazu zählen, ist einmal die Onkologie selber und dann gehört die Urologie und die Gynäkologie dazu, die dann in ihren Fachabteilungen eher operativ arbeiten, aber auch mit onkologischen Diagnosen und Krebserkrankungen zu tun haben.
Und Sie haben dafür, um onkologische Pflegefachkraft zu werden, ja auch eine Zusatzausbildung. Was beinhaltet die denn über die normale Ausbildung hinaus?
Die spezialisiert sich wirklich in diesem Bereich der Onkologie und ich habe die in einem anderen Haus gemacht, in einem großen Haus. Und da geht es darum, dass man in die Bereiche der Chirurgie nochmal reinguckt, in die verschiedenen Fachabteilungen auch der Gynäkologie, Urologie. Und da die operativen Verfahren so ein bisschen kennenlernt, was bedeutet das dann auch in der Vorbereitung, auch in der Nachbereitung nach einer Operation?
Was heißt das konkret zum Beispiel?
Dass, wenn ein Patient eine Verdachtsdiagnose auf einen Krebs hat, muss man ja erstmal irgendwo feststellen, ist der Krebs überhaupt vorhanden? Operativ wird dann danach geguckt, beziehungsweise auch vielleicht eine Biopsie gemacht. Und das, was als Ergebnis dann in der Pathologie befundet wird und als positiver Befund für eine Krebserkrankung erkannt wird, kann dann weiter behandelt werden. Und dann gibt es sogenannte Tumorboards oder Tumorkonferenzen, in denen dann interdisziplinär, also alle Fachabteilungen, die damit zu tun haben, Chirurgie, Onkologie, kommen dann damit rein und besprechen den Fall und sagen, okay, wir empfehlen die Operation, wir empfehlen vielleicht eine Chemotherapie, eine Bestrahlung. Und das wird auch in der Nachbereitung nach einer OP so ein bisschen auf die Pflegekraft zukommen. Die Patienten sind erstmal erleichtert, sind aber auch angespannt, weil sie den Befund ja noch gar nicht wissen.
Mhm. Wie lange müssen die denn auf so einen Befund warten? Ich habe schon von Leuten das erlebt, dass die 10 Tage zu Hause auf glühenden Kohlen saßen und keinerlei Befund bekamen.
Ja, also man sagt in der Regel so um eine Woche kommt man nicht drum rum. Es gibt Schnellschnittverfahren, nennen die sich. Da kann man schon mal so eine eher Tendenz sehen. Aber um wirklich was Aussagekräftiges zu haben, braucht es schon eine Woche. Und das wird verschickt. Das muss also von hier aus Eschweiler dann den entsprechenden Stellen. Das nimmt natürlich auch Zeit mit in Anspruch, bis es dann da ankommt, bearbeitet wird und bis man dann das Ergebnis hat. Also so eine Woche ist schon realistisch. Mhm.
Gehört denn zu Ihrem Berufsfeld auch dazu, dass Sie zum Beispiel auch eine Zusatzausbildung haben, um Chemotherapien oder Bestrahlungen auch mit zu begleiten oder durchzuführen?
Ja und nein. Also ich habe ein Chemozertifikat. Ich bin Chemonurse. Ich darf nach dem, was ich in dieser Ausbildung gelernt habe oder Weiterbildung gelernt habe, Chemotherapien verabreichen. Ich dürfte auch zu einer Strahlentherapie begleiten. Im Raum selber darf ich dann nicht sein. Das ist aufgrund der Strahlenbelastung nicht möglich. Aber ich kann da Gespräche führen und dem Patienten vielleicht auch so ein bisschen Angst und Sorgen nehmen. Was kommt denn da auf sie zu?
Also ich meine, allein in der kurzen Zeit, die wir jetzt miteinander sprechen, wird für mich schon deutlich, dass Ihre Aufgabe auf jeden Fall weit, weit über das Medizinische hinausgeht.
Ja, geht es. Also es ist viel Medizinisches auch aneignen und man muss sich hinsetzen, muss sich einfach mal das eine oder andere durchlesen, um es zu verstehen.
Noch schwieriger stelle ich es mir vor, es nicht nur selber zu verstehen, sondern es auch an Patienten zu vermitteln, weil so kommen Sie mir auch vor, als im Grunde ein Begleiter auch der Patientinnen und Patienten.
Ja, definitiv. Also ich versuche immer so ein bisschen mit dem Beruf des Patienten zu arbeiten und mal zu fragen, was macht derjenige oder diejenige denn? Weil daran knüpfe ich dann an. Also einem Automechaniker kann ich das vielleicht einfacher erklären, wenn ich dann sage, gut, Sie wissen, der Motor ist das Herz und kann damit vielleicht so ein bisschen erklären, wie das Herz funktioniert. Und eine Krebserkrankung ist der Marder, der da drin sitzt. So, und versuche ich das bildlich so ein bisschen zu beschreiben und dann kommt der Patient oder die Patientin selber auf Ideen, was ist denn jetzt vielleicht aus dem, was ich beruflich oder aus meinem Persönlichen heraus kenne, die Krebserkrankung, wie gehe ich damit um und was macht man dann damit?
Wie gehen Sie denn aber damit um? Sie haben dann ja auch mit Menschen zu tun, die erstmal eine schlimme Diagnose bekommen. Und ich glaube, für viele ist erstmal der erste Gedanke, oh Gott, ich habe Krebs, ich muss sterben, oder?
Ja, das ist ganz häufig so und habe ich auch im privaten Umfeld, dass dann viele sagen, oh, Krebsstationen, die sterben ja nur. Nein, definitiv nicht. Das kann ich ganz klar sagen. Die Erfahrungen habe ich gemacht. Die Patientin, es gut geht, kommt zu Besuch und sagen noch mal Hallo. Das ist schön zu sehen.
Ach, wie toll.
Aber es ist, Krebs ist scheiße. Das kann man so sagen. Und er heißt aber nicht, dass man dann versterben muss. Es gibt Therapieoptionen. Wenn die sinnvoll sind, sollte man sie auch machen. Jeder kann immer noch sagen, nein, ich möchte das nicht. Dann muss man sich aber damit auseinandersetzen, dass man eine geringe Lebenserwartung hat. Wie lange die sein wird, kann nie jemand sagen. Und das ist gerade so das Schlimmere daran, dass keiner sagen kann, wann man versterben wird. Es wird wahrscheinlich dann nicht so sein, wie man sich das vorgestellt hat, im hohen Alter von 80, 90, 100, sondern früher.
Aber Sie können ja auch keine Garantie geben, wenn jemand die gesamte Therapie durchmacht, von Chemo über Strahlen oder OP, dass er danach auch geheilt ist und noch 30 Jahre lebt.
Die Sicherheit hat keiner. Und darum appelliere ich immer so ein bisschen an den gesunden Menschenverstand und jeder, der ein Ziel vor Augen hat, dieses Ziel auch zu verfolgen. Und das habe ich an manchen gesehen, die eine Geburt miterleben wollten oder die Hochzeit der Kinder oder vielleicht auch Enkelkinder miterleben möchte. Und das spornt viele an und macht auch viel mit der Psyche und auch mit den krebserkrankten Patienten.
Was ist denn überhaupt auch Ihre Erfahrung? Welche Rolle spielt die eigene Lebensfreude und Lebenskraft bei so einer Krebsdiagnose und Therapie?
Die spielt da sehr viel mit rein, weil es motiviert, weiterzumachen, egal wie schlimm Nebenwirkungen sind. Die können bei dem einen belastender sein als bei dem anderen. Aber je mehr man da auch mit Humor rangeht und dieses Ziel verfolgt, sind die Patienten gestärkter. Und ich finde Eckhard von Hirschhausen sehr interessant und hat auch Humor, bringt er viel mit ein in sein Programm. Und da versuche ich das den Patienten auch immer so ein bisschen mitzugeben, mal mit einem kleinen Scherz, dass man mal kurz drüber lachen oder schmunzeln muss um mal aus diesen düsteren Gedanken der Krebserkrankung und vielleicht dem Sterbeprozess ausweichen zu können.
Und ich unterbreche jetzt mal kurz unser Gespräch, nämlich für das Krebslexikon.
Das SRH Krebslexikon. A wie Active Surveillance. Active Surveillance bedeutet übersetzt aktive Überwachung und beschreibt einen medizinischen Ansatz, bei dem Krebserkrankungen zwar erkannt, aber zunächst nicht aktiv behandelt werden. Stattdessen wird die Krankheit regelmäßig und engmaschig durch Kontrolluntersuchungen wie Bluttests, bildgebende Verfahren oder Biopsien überwacht. Dieser Ansatz wird besonders dann gewählt, wenn der Tumor klein und langsam wachsend ist und wenig Symptome verursacht. Ziel ist es, unnötige oder belastende Behandlungen und Nebenwirkungen zu vermeiden, solange die Krankheit keine bedrohlichen Fortschritte macht. Falls die Erkrankung jedoch Anzeichen einer Verschlimmerung zeigt, kann eine Behandlung wie Operation, Bestrahlung oder Chemotherapie frühzeitig eingeleitet werden.
Und damit zurück ins Gespräch mit Pflegeexperte Onkologie Malte Fox. Jetzt kann ich mir vorstellen, wie ist das auf Ihren Stationen, Ihre Patientinnen und Patienten, sind die eigentlich länger dann oder begleiten Sie die länger als, ich sag mal, Patienten auf anderen Normalstationen?
Ja, also sie kommen deutlich öfter wieder. Ein Beinbruch ist, man kommt, wird operiert, geht, kommt nochmal zur Nachsorge, Gips geht ab, das war's. Das ist in der Onkologie nicht so. Die Patienten kommen häufig wieder, aber auch nur dann wieder, wenn es ihnen schlecht geht. Wenn es ihnen gut geht, kommen sie natürlich nicht, weil sie ja schon oft im Krankenhaus sind. Kann ich nachvollziehen. Aber meistens sind sie dann wieder da, wenn es fieberhafte Infekte gibt, wenn Übelkeit ein ganz großes Problem ist oder andere Nebenwirkungen. Da sprechen wir von Durchfall zum Beispiel, AZ-Verschlechterungen, also eine Allgemeinzustandverschlechterung, die einfach durch die Chemotherapie und die Tumorerkrankung an sich den Patienten und den Körper so schwächen.
Das heißt, Sie sind dann wirklich eine medizinische und aber auch psychologische und moralische Unterstützung, oder?
Ja, definitiv.
Aber wie gehen Sie denn auch selber dann damit um? Ich meine, Sie kriegen ja wahrscheinlich da auch entweder auch manchmal Patientenschicksale, wenn Sie jemanden noch länger begleiten. Das gibt man ja nicht mit der Jacke dann an der Tür ab, oder?
Nee, nicht wirklich. Also ich mache das eher so mit der Drehtür aus unten. Wenn ich da durchgehe, das ist wie der Filter. Wenn ich da durch bin, dann bleibt das, was bei der Arbeit ist, hier. Und wenn ich nach Hause gehe, gehe ich nach Hause und umgekehrt genauso. Und man muss sich so ein bisschen eine eigene Strategie dafür entwickeln, wie man damit umgeht. Und vor 2 Wochen gab es auch einen Patientenfall, der mich doch wieder etwas mehr mitgenommen hat. Und dann habe ich mit einer Kollegin drüber gesprochen und habe auch klar gesagt, ich glaube, ich muss mich hier von diesem Fall ein bisschen distanzieren und abgrenzen, weil es mich sonst zu sehr mitnimmt. Und
was war das für ein Fall?
Ein sehr junger Patient, in meinem Alter, also Anfang 30, und mit einer Tumorerkrankung, die gar nicht hier in Deutschland aufgetaucht ist, sondern in einem anderen Land, und hat ja da auch eine Behandlung hinter sich, ist dann hier nach Deutschland gekommen zur Weiterbehandlung und sieht momentan leider nicht so gut für ihn aus. Also das, was wir jetzt noch machen können, ist keine Heilung mehr anstreben, sondern wirklich nur noch das Beste für den Patienten da rausholen, was geht. Wir werden ihn aber auch noch an ein anderes Zentrum weiterleiten, die dafür spezialisiert sind. Mhm. Und dann, wenn man überlegt, das ist das eigene Alter, macht das schon so den Gedanken, naja, es hätte auch mich betreffen können. Was macht das dann mit mir? Und dann drängt man drüber nach, wenn ich mal krebskrank bin, was mache ich denn dann?
Mhm. Bekommen Sie denn eigentlich auch sowas wie Supervision, also dass Sie auch selber eine psychologische Unterstützung bekommen?
Ja, die gibt es. Hier im Haus kann man die auf jeden Fall anfordern, wird auch noch mal ein bisschen weiter ausgeweitet werden, weil wir ja jetzt auch eine Palliativstation eröffnet haben im Haus. Und es gibt die Möglichkeit für eine psychologische Betreuung, die einmalig ist. Und dann, wenn man eine weitere Betreuung braucht, sich dann an einen niedergelassenen Psychologen wenden kann. Aber da sind Angebote auf jeden Fall da.
Merken Sie denn auch bei Patienten, also wenn die Diagnose Krebs kommt oder die belastende Therapie, Sie haben eben auch schon die Nebenwirkungen angesprochen, die alle auftauchen können, und es ist eine große psychische Belastung natürlich auch für Betroffene, dass Sie da auch viel auffangen müssen, dass Sie vielleicht auch dann in eine Rolle kommen, die selbst Sie vielleicht überfordert. Also, weil ich habe das Gefühl, wenn ich, oder ich könnte mir vorstellen, wenn ich in so einer Situation bin, die mir so Angst macht, auch Lebensangst, und da ist aber jemand und der kann mir Informationen geben, der hilft mir vielleicht mit Selbsthilfegruppen, mit Ansprechpartnern, dann möchte ich am liebsten, dass der die ganze Zeit meine Hand hält und mit mir da durchgeht.
Ja, gibt es. Habe ich auch schon erlebt. Und da sage ich dann aber auch ganz klar, dass ich hier dann der falsche Ansprechpartner bin. Ich kann ein Stück weit selber mitmachen und begleiten. Aber irgendwo muss ich dann das Ganze dann auch an jemanden weitergeben, der dafür professionell geeignet ist. Und da ist zum Beispiel die Psychoonkologie sehr gut für, die nochmal ein anderes Gespräch mit den Patienten führen können auf einer anderen Ebene, als ich, der das mit begleitet. Ich gucke dann nur noch mal, wie ist denn gerade der Stand der Dinge und sage, hey, ist es gut oder ist es nicht gut? Können wir noch was verbessern? Wo, an welchen Stellschrauben müssen wir schrauben und drehen? Ja, und dann gehe ich an die jeweiligen Leute und fordere die halt auf, da mitzuwirken.
Im günstigsten Fall ist jetzt natürlich auch eine Patientin oder ein Patient nicht ganz alleine, sondern es gibt vielleicht auch noch Freunde oder Familie. Da haben wir zum Beispiel auch eine Frage bekommen von Sabine aus Langerwehe, die schreibt uns, ich habe durch Zufall mitbekommen, dass eine Nachbarin an Brustkrebs erkrankt ist. Jetzt weiß ich nie, was ich sagen soll, wenn ich sie zufällig treffe. Habt ihr einen Tipp, wie man damit umgeht?
Ja, das Einfachste ist zu fragen, wie geht es dir? Und dann auch wirklich eine ehrliche Antwort zu bekommen und dann nicht erschrocken zu sein, oh ja, das muss ja wegen der Krebserkrankung, sondern annehmen und hören, gar nicht in diese Richtung, oh, ich muss jetzt was tun, sondern nur mal da sein und zuhören. Und von ganz allein entwickelt sich daraus dann ein Gespräch, was vielleicht diese Person braucht.
Ist es dann vielleicht auch hilfreich, manchmal einfach zu sagen, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll?
Das geht auch. Das ist auch völlig in Ordnung, weil wenn man selber mit der Thematik gar nicht so zu tun hat, ja, Anteilnahme daran haben. Aber auch bitte nicht in Watte packen, weil die Patienten werden ganz viel von anderen Leuten vielleicht in Watte gepackt. Was aber dann auch mal nach hinten losgehen kann, weil keiner mehr wirklich das Gefühl hat, man wird ernst genommen.
Was sind denn auch Ihre Erfahrungen zum Beispiel mit Angehörigen? Da kommen ja auch dann ganz viel persönliche eigene Verlustängste auch mit rein oder Mitgefühl mit der Tochter, mit der Frau, mit dem Kind. Was wäre so Ihr Rat auch an, erstmal Ihre Erfahrung, aber auch Ihr Rat an Angehörige, wie Sie am besten dann damit umgehen?
Ja, das offene Ohr weiterhin zu behalten. Es gibt da ein schönes Prinzip, nennt sich Rotwein oder Blaumann. Das vorzuschlagen heißt konkret, Blaumann, ich ziehe mir einen Blaumann an, höre mir das an und danach gebe ich Lösungsvorschläge, das können wir machen, damit das und das dann passieren wird. Oder Rotwein ist das Rotweinglas, man setzt sich abends gemeinsam hin und man hört erstmal nur zu. Gar nichts weiter machen, nur zuhören und vielleicht ist das schon diese Erleichterung. Und wenn es dann auch um Kinder geht, auch um Enkelkinder, es ihnen in irgendeiner Weise verständlich zu machen. Es gibt auch sehr schöne Bücher dazu. Da gibt es den Krebskasper beispielsweise, der so ein bisschen erklärt, was ist eine Krebserkrankung und damit dem Kind verständlich macht, was bedeutet das? Und auch offen damit umgehen und sagen, was kann als nächstes auf sie zukommen? Ne? Die Nebenwirkungen und oder vielleicht auch irgendwann mal, dass es in einen Sterbeprozess geht und dass der liebe Mensch versterben wird.
In dem günstigsten Fall hat der Kasper aber vielleicht auch die Pritsche und kann dem Krebs einen auf den Kopf hauen, oder?
Genau, richtig.
Wo Sie gerade sagten, also einfach mal zuhören und auch nicht in Watte packen. Wie wenig packen Sie denn Patientinnen und Patienten in Watte? Also wenn jemand zum Beispiel fragt, wie lange habe ich noch zu leben oder werde ich daran sterben? Denn es gibt ja nun auch leider Menschen, die austherapiert sind, wo Sie sehen, da nutzt keine Therapie mehr. Wie offen wird da geredet?
Ich mache es so, dass ich dann den Menschen mich dazusetze und sage, wie kommen Sie darauf, dass das jetzt für Sie so sein wird und dass das in so naher Zukunft passieren wird? Das wird dann sehr oft emotional, was auch in Ordnung ist. Und mittlerweile weine ich selber mit, einfach aus Mitgefühl, nicht Mitleid. Und dann versuche ich denjenigen nochmal zu vermitteln und mitzugeben, dass wir sehr darum bemüht sind, auch in einem palliativen Konzept, dass der Mensch Lebensqualität mitbekommt. Lebensqualität heißt, keine Schmerzen haben, keine Übelkeit haben, die Sorgen und Unruhe, die vielleicht auch nachts mal sein kann, zu nehmen und dass derjenige wenn er möchte, nach Hause oder ein Hospiz gehen kann, um dort sein Leben bis zum Lebensende weiterzuführen und vielleicht nochmal den ein oder anderen Besuch zu empfangen, soweit derjenige das möchte.
Ich erinnere mich selber mal an einen Fall im näheren Umfeld, wo immer versucht wurde, also sozusagen es schön zu reden. So, wenn dann Ängste kamen, ich glaube, ich muss jetzt sterben. Nein, nein, das wird alles wieder und das wird schon und das wirst sehen und so. Und ich hatte das Gefühl, dass die Patientin damit gar nicht ernst genommen wird mit ihren wirklichen Ängsten und Gefühlen.
Ja, und die muss man annehmen und gar nicht verschönern. Nein, sie annehmen und sagen, oh ja, das kann sein. Vielleicht nicht heute, vielleicht auch nicht morgen. Wir schauen, was bis dahin noch möglich ist. Und Patienten, die wirklich sehr nahe dem Tode stehen, das habe ich auch schon oft mit begleitet, merken, wann sie sterben. Das ist mittlerweile ist es bei mir ein Bauchgefühl, wo ich mich darauf verlassen kann und weiß, das kann in Zeit nah passieren.
Ich merke jetzt gerade, Sie haben es ja eben gesagt, es gibt dann dafür eigentlich auch die Psychoonkologie, aber eigentlich sind Sie selber als Pfleger da auch so nah mit dran, ne?
Ja, müssen wir auch, weil wir es tagtäglich erleben und nicht tagtäglich so viel Leid, aber wenn die Situationen kommen, sind alle Kollegen sehr einfühlsam und sehr bemüht darum, sich wirklich optimal um diese Patienten zu kümmern und das Bestmöglichste für Patienten und Angehörige daraus mitnehmen zu können.
Wir haben jetzt natürlich gerade einen ganz großen Blick auf Ihre Patientinnen und Patienten, die auf einer Station auch liegen und die Sie dann dort betreuen, pflegerisch. Wie sieht das denn aber aus? Es gibt doch auch ambulante Krebsbehandlungen. Wie geht es den Patientinnen und Patienten?
Vielen geht es sehr, sehr gut. Die Erfahrung, die ich gemacht habe oder auch zwischendurch, wenn ich mal in der Ambulanz bin und auch nur vorbeischaue, sehe ich natürlich altbekannte Gesichter, denen es gut geht, die wirklich nur für den Tag oder Tage hintereinander zur ambulanten Therapie kommen und wieder nach Hause gehen. Und denen geht es gut. Und von einer Patientin weiß ich sogar, die nochmal vorbeigekommen ist, die sagte, ja, stationär war schön, ambulant auch und jetzt bin ich zu Hause und mir geht's gut.
Das ist doch auch ein tolles Gefühl, oder? Ich glaube, dass es auch anderen Patientinnen dann wahrscheinlich sehr viel Mut macht, das mitzubekommen, oder?
Ja, definitiv. Also es gibt so ein paar Vorreiter und es gibt Patienten, die auch sehr kommunikativ sind und das gerne auch anderen mitteilen. Und der Austausch in der Ambulanz ist ganz schön, weil Patienten, die nebeneinander sitzen, eine Therapie bekommen, sprechen über ihre Erkrankung, über ihre Therapie. Was für Erfahrungen haben sie gemacht mit Nebenwirkungen? Was hat geholfen? Was hat nicht geholfen? Und auch so die kleinen Hausmittelchen, die man hat. Ingwer ist zum Beispiel ein guter...
Auch bei Reisekrankheit ja auch, ne? Ja.
Genau, bei Übelkeit. Eins der Mittel, die ich selber auch zu Hause mache. Ingwertee ist super. Schmeckt nur nicht immer so toll. Aber dieser Austausch ist einfach da. Und da kriegt man so ein bisschen mit, dass es den Patienten dann auch gut geht.
Und es zeigt sich dadurch ja offensichtlich auch, dass natürlich es gibt die widerlichsten Nebenwirkungen, aber es muss nicht immer so sein.
Ja, das ist ein ganz großes Ding, was ich immer sage. Die Nebenwirkungen können kommen, müssen aber nicht. Das ist immer nur so ein Glücksspiel, müsste man sagen.
Und gibt es denn mittlerweile, das wissen Sie dann natürlich auch aus Ihrem Stationsalltag, gibt es denn bei Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Übelkeit, haben wir gerade schon angesprochen, aber es gibt ja auch Schleimhautveränderungen im Mund oder Genitalbereich, Durchfallerkrankungen, sagten Sie auch, oder Durchfallsymptome. Gibt es denn da auch mittlerweile gute Hilfsmittel, die dagegen wirken?
Medikamentös kann man da einiges dran machen. Es gibt auch gewisse Leitlinien, die da unterstützen. Man fällt jetzt gerade zu einer veränderten Mundschleimhaut auch ein. Mit Sprudelwasser gurgeln, wenn es gar nicht mehr geht und so schmerzhaft ist, dann auch wirklich an den Arzt wenden, dass man betäubende Medikamente bekommt, Mundspülungen bekommt, um dem entgegenzuwirken. Manchmal kann uns mit kleinen Mitteln wie Sprudelwasser gurgeln schon was bewirken. Manchmal braucht es aber dann auch etwas mehr und das ist dann die Medikation.
Und das heißt, dann wird man also auch bei Ihnen auch mit den Nebenwirkungen nicht allein gelassen?
Ja, definitiv. Und das ist auch ganz wichtig. Das wird in der Ambulanz und auch auf den Stationen immer wieder ganz deutlich gesagt, dass wenn es mehr Nebenwirkungen gibt, soll man in der Ambulanz vorbeischauen und außerhalb der Ambulanzzeiten dann noch in der zentralen Notaufnahme. Und da wird sich um den Patienten gekümmert, egal mit welchem Anliegen.
Was ist für Sie persönlich das, wo Sie sagen, deshalb liebe ich diesen Beruf, deshalb bin ich auf diese Station gegangen und bleibt da vielleicht auch?
Bleiben definitiv, ja. ist aus einem Persönlichen heraus, dass in meiner Familie jemand verstorben ist und auch hier im Krankenhaus in Eschweiler verstorben ist an einer Krebserkrankung. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen angespornt, in diese Richtung zu gehen und zu gucken. Und über Umwege bin ich in die Pflege gekommen mit allem drum und dran und hatte meinen Einsatz in der Onkologie und habe gesagt, ich möchte nie wieder aus der Onkologie raus. Chirurgie ist nicht meins, aber Onkologie hat es mir einfach angetan.
Und wenn uns jetzt jemand zuhört, der vielleicht auch im pflegerischen Bereich arbeitet und sagt, vielleicht wäre das ja auch was für mich. Was würden Sie denn sagen, was sollte er oder sie haben, was über Normalstation hinausgeht?
Offen sein für alles, was da kommt, sei es der Umgang mit dem Tod und Umgang mit dem Sterben, Kommunikationsbereitschaft und auch nochmal Bereitschaft zu lernen. Selbst ich nach meiner Fachweiterbildung lerne immer wieder noch dazu, weil ich nicht einfach alles über eine Krebserkrankung wissen kann. Und die Wissenschaft geht immer weiter. Es wird also auch immer wieder Neues auf uns zukommen, was uns mit weiterträgt.
Der Blick nach vorn von Malte Fox. Er ist Pflegeexperte in der Onkologie am St. Antonius Hospital Eschweiler. Danke, dass Sie uns so einen kleinen und, wie ich finde, sehr intensiven Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben.
Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
Wenn Sie eine Frage haben rund um das Thema Krebs, bitte schreiben Sie an podcast@sah-eschweiler.de.
Das war Krebs und jetzt ein Podcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler. Wenn Sie mehr über das Thema erfahren wollen, abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Und wenn Sie Fragen an uns haben, freuen wir uns über eine E-Mail an podcast@sah-eschweiler.de oder Sie nutzen einfach die Spotify-Kommentarfunktion. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, können Sie uns auch eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Bis zum nächsten Mal.